So, wunderschönen guten Morgen nochmal. Und ja, das hinter die Ohren schreiben gilt auch dann euch. Ich bin so frei, um das auch gleich nicht im Sie zu tun, sondern im Du. Ich hoffe, das ist okay. Parallel dazu fällt mir ein Spruch ein, den wir in Papua-Neuguinea im Hinblick auf die Ohren gelernt haben. Das ist in der Tok-Pidgin-Sprache und das sagt was über den Zweck unserer Ohren. Das ist mir gerade eingefallen, als die verschiedenen Sprichwörter kamen. Das hat sich dann auch in unsere Ehe eingebürgert. Der heißt so viel wie Iaoblong Bilasim Face oder Iaoblong Harim. Heißt so viel wie, sind deine Ohren dazu da, dass sie nur dein Gesicht verschönern oder sind sie dazu da, um zu hören? Das sagt dann meistens die Mamis, wenn ihre Kinder nicht zuhören. Ab und zu hat mir schon meine Frau gesagt, so wenn ich manches vielleicht auch im Bad liegen lasse, dann sagt sie, Iablo Harimo, ne? Also räum dein Zeug zum Beispiel weg. Also mein kleiner Einblick in das Eheleben aus dem Hause Jasitz. Passend zur Reihe, die heute beginnt, Petrus, der Gerufene, beginne ich mit einem Zitat. Ein Zitat von Magnus Malm, der sich sehr viel mit dem Thema Berufensein auseinandergesetzt hat. Ihr könnt es mitlesen. Dort heißt es, das Gefühl, genau dort zu stehen, wo Gott mich haben will, eine Arbeit zu tun, die mir selbst und anderen gut tut, ist etwas vom Schönsten, was der Mensch auf dieser Erde erfahren kann. Amen. Es war ein bisschen verhalten noch, aber da oben habe ich eins gehört. Jetzt, wenn ich sagen würde, wer würde dieses Zitat unterschreiben und sagen, jawohl, das könnte ich auch so sehen. Im Leben einen Platz einzunehmen, da zu stehen, der einem gut tut, der anderen gut tut, ist was vom Schönsten, was der Mensch auf der Erde erfahren kann. Was gibt Schöneres, wenn Menschen im Element sind? Was gibt Schöneres, wie wenn ein Pinguin im Wasser ist und sich nicht in der Wüste rumtreibt? Im Wasser flutscht es, in der Wüste weniger. Vielleicht auch, aber da reibt es ein bisschen. Schön ist es, wenn Menschen wissen, das ist mein Platz, das ist meine Berufung, das ist meine Bestimmung, dafür bin ich da, dafür bin ich gut, im Einklang mit dem, was Gott will. Wer wünscht sich das nicht als jemand, der Jesus folgt? Vermutlich die allermeisten. Und wichtig ist es zu wissen, dass wir in unserem Leben Gerufene sind. Und wir sind zu etwas größeren Berufen, ich sage es mal etwas salopp, als nur geboren zu werden und das Leben in irgendeiner Weise zu leben und dann irgendwann mal mit 70, 80, 90, egal wie, irgendwann zu sterben. Das ist zu wenig. Es gibt eine größere Bestimmung, es gibt eine größere Berufung und diese Berufung liegt sogar außerhalb von uns selbst. Und die hat natürlich etwas mit unserem Jesus-Glauben zu tun. Und wenn wir über das Berufensein anhand von Petrus heute nachdenken und mal auch über uns, was diese Berufungsfrage mit uns macht, dann stelle ich sehr oft fest, dass die Berufungsfrage für viele Menschen irgendwie eine große Verunsicherung auslöst. Dass es relativ viel Unklarheit gibt. Ja, die Frage nach der Berufung ist ein Dauerbrenner. Nochmal Magnus Malm, der zu dem Thema Berufung schreibt. Berufung. Dieses Wort klingt für jeden anders. Für manche klingt es nach Trauer, nach Gram und Bitterkeit. Ich habe mich einmal berufen gefühlt und Nein gesagt. Seitdem habe ich die Beziehung zu Gott nicht mehr in Ordnung bringen können. Für andere schwingt eine gewisse Unfreiheit mit. Eigentlich gefällt es mir nicht, in der Kirche zu arbeiten, aber man muss ja seine Berufung erfüllen. Für wieder andere ist Berufung ein schwebendes Gefühl der Unsicherheit, das nie loslässt. Ich weiß nicht, ob ich wirklich berufen bin. Manchmal glaube ich daran, aber oft zweifle ich. Und für die überwältigende Mehrheit bezieht sich Berufung immer nach vornehmlich auf die Arbeit und nicht auf die Beziehung. Berufung. Was ist das? Was steckt dahinter? Und wir schauen uns heute anhand vom Lukas-Evangelium und an der Berufungsgeschichte von Petrus etwas genauer an, was denn diese Berufung meint. Und ich bin davon überzeugt, dass sie uns auch auf all diesen Fragen, auch die Magnus Malm hier aufgeworfen hat, Antworten geben kann und uns weiterhelfen kann. Ich lese hier zum Mitlesen Lukas 5, 1 bis 11. Sie trägt die Überschrift, die Berufung der ersten Jünger. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte: Fahr jetzt weiter hinaus auf den See. Werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete: Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch. Und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Herr, wir danken dir für dein gutes Wort und wir bitten sehr, dass wir hören, wie Jünger hören. Amen. Was war das nur für ein Szenario? Ich hätte gerne ja damals Mäuschen gespielt am See Genezareth, wie dieses ganze Szenario abgelaufen ist, wie das so war, das mitzuerleben. Und wir sehen am Anfang der Geschichte, wie Jesus am See Genezareth steht. Und er macht das, was eigentlich für ihn typisch ist. Er predigt, er lehrt. Interessanterweise ist hier schon am Anfang ein ganz interessantes Detail wahrzunehmen. Die Menschen drängten sich, um ihn zu hören. Er hat ja bis dato schon eine ganze Reihe von Wundern getan. Das heißt also, die Leute kamen nicht unbedingt zuallererst, um die Wunder zu sehen, sondern einfach mal auch hinzuhören. Was hat dieser Mensch zu sagen? Was ist seine Message? Was spricht er? Was lehrt er? Und dann sagt uns sogar noch Lukas, dass es nicht die Worte Jesu waren, die er spricht, sondern es waren Gottes Worte. Sehr auffällig, ne? Dass Lukas von Anfang an sagt, was dieser Mann hier sagt, am See Genezareth, das ist das Sprachrohr Gottes, das Sprachrohr des lebendigen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, der dich und mich gemacht hat, der da ist, der Alpha und Omega ist. Gott spricht durch Jesus. Und Jesus ist der Träger des guten, lebendigen Wortes. Und dieses Wort, das beauftragt und das bevollmächtigt. Und diese Worte von Jesus, die haben zu allen Zeiten immer auch Hoffnung gespendet und sie spenden Hoffnung. Diese Worte, sie weisen den Weg, sie korrigieren, sie ermutigen. Und Jesus ist der, der auch heute noch hineinspricht, auch heute noch hineinruft, auch heute am 12. Februar in Pool, im Gottesdienst der Süddeutschen. Der spricht, auch heute noch, der sich bemerkbar macht. Und dieses Rufen ist immer sehr persönlich und immer sehr auch prozesshaft. Denn bei Gott gibt es nie ein Schema F, so nach dem Motto, Schritt 1, dann höre ich den Schritt 2 und dann 3 und 4. Sondern wenn Gott spricht, dann ist das sehr, sehr persönlich, sehr individuell. Und das kann von Jesus am See Genezareth sein und vom Boot aus. Das kann von heute von der Kanzel aus sein. Das kann morgen da sein, wo du die Bibel aufschlägst und das Wort Gottes liest. Und übermorgen mag es ein besonderer Umstand sein oder ein lieber Mensch, der in dein Leben hineinspricht. Weil Gott ihn gebraucht, um dir was zu sagen. Also rechne immer wieder damit, dass Gott sich hörbar macht, dass er ruft. Jesus, er ruft. Und interessanterweise fällt auf, wenn wir diesen Text vergleichen mit Texten aus den anderen Evangelien, wo es um die Berufung ging, da fehlt dieses ganz klare, deutliche Wort so, auf geht's, folge mir. Im Markus-Evangelium, da ruft Jesus die Jünger mit, auf geht's, folge mir nach. Matthäus 9, Levi am Zoll, folge mir. Hier in dieser Geschichte kommt nicht dieses ganz klare, folge mir, aber trotzdem merkt Petrus und vor allem seine Kollegen, dass sie gerufen sind. Und das schauen wir uns jetzt auch etwas genauer an. Drei Berufungslinien, die ich hier ausziehen will, die auch viel mit uns heute zu tun haben. Ich fange mal von hinten her an, was in dem Text deutlich wird. Das Menschenfischersein, was unser aller Ruf meint. Menschenfischer. Man könnte sich jetzt hier diese Grafiken anschauen. Ich glaube auch, das meint es nicht, ja, in diesem Sinne, im buchstäblichen Sinne, Menschen in dem Sinn, in der Art und Weise zu angeln oder irgendwo hinzuschleifen, nein. Aber dieses Bildwort Menschenfischer sein ist letztlich auch kein Befehl, sondern ist vielmehr auch eine Vorausschau. Also wenn am Schluss, nach dem, was war, nach dem Fang des Lebens, den der Petrus gemacht hat, Jesus ihm sagt, also ich werde dich zu einem Menschenfischer machen, dann sieht Jesus schon in Vorausschau, man könnte sagen in prophetischer Vorausschau, also das ist deine Bestimmung, das wird deine Lebensberufung von nun an sein. Du wechselst nicht nur den Beruf, sondern dein Beruf wechselt das Objekt, nicht die Fische, sondern die Menschen. Um das geht es jetzt. Und dann muss man mal noch mal genau hingucken in den griechischen Text, was steht denn da mit dem Fangen? Denn wer jetzt ein bisschen mitdenkt und sagt, okay, wenn ich in die Donau hier um die Ecke die Angel ausschweife und Fisch fange, dann erledige ich den ja auch. Dann heißt ja das Fangen sterben, tot sein. Ne? Ich will den ja wahrscheinlich essen. Ne? Ich lasse ihn ja nicht leben, wenn ich angel gehe. Interessanterweise, das griechische Urwort heißt am Leben lassen, lebendig fangen, erneuern oder wiederbeleben. Das ist schon mal sehr wichtig. Wenn es ums Fischefangen geht, da geht es ums lebendige Fangen, nicht ums Erschlagen. Wiederbeleben. Retten vor sicherem Untergang. Es gibt eine sehr schöne Veranschaulichung, die im Jahr 2019 stattgefunden hat. Es war im Fernsehen zu sehen. Es war in Südafrika. Dort haben südafrikanische Wildhüter, die haben Flamingo-Junge sozusagen gerettet in einer wunderbaren großen Rettungsaktion. Denn die Eltern hatten die jungen Flamingos im Stich gelassen, warum auch immer, man weiß es nicht. Aber sie haben sich in einer Trockenzone vorgefunden, diese Flamingo-Babys. Und so gab es eine Luftbrücke, um die Flamingo-Babys, ja, zu fangen, aus der Trockenzone, aus der Todeszone, um sie dann ins Leben zu führen, in die Lebenszone. Fangen, um aus der Todes in die Lebenszone zu bringen. Das ist es, worum es letztlich auch Jesus geht, worum es bei Petrus geht, bei diesem Menschenfischer sein und dem, was unser aller Ruf ist. Auch wir sind in dieses Menschenfischer sein hineingenommen. Das ist keine Spezialberufung jetzt, die nur der Petrus kriegt. Denn am Schluss heißt es ja interessanterweise von allen, die Jesus gefolgt sind. Und auch wir sind in dieses Menschenfischer-Dasein hineingerufen. Menschen zu fischen, die ohne Jesus auf Zeit und Ewigkeit verloren sind. Wie so Flamingo, Jungs, die keinen Lebensraum mehr um sich haben. Das ist nicht sonderlich modern. Die jungen Leute würden sagen, das ist nicht sonderlich hip oder sonderlich sexy. Nicht beliebt. Denn Menschen zu fangen, das klingt nach Glaubensimperialismus. In unserer pluralistischen Welt, Mission, Menschen fangen, Menschen zum Glauben führen. Ist das noch angebracht? Viele schütteln den Kopf und viele sagen, das ist Mission, das ist ja ein Unwort. Wer macht denn das heute noch? Aber es ist unser Auftrag. Davon können wir, sollen und wollen wir auch nicht zurück. Jesus geht es letztlich um nichts anderes, als dass diese Menschen mit ihm in Berührung kommen, Kontakt mit Gottes Wort kommen, ihn kennenlernen, ihn in der Gemeinde kennenlernen, von daher kräftig einladen. 2 Wochen, ne, ist dieser besondere Gottesdienst. Menschen, wo sollen sie denn Jesus kennenlernen? Ja, in der Gemeinde, wo er sich versprochen hat, gegenwärtig zu sein. Einladen, mitbringen und dann im Wort, weil Jesus das Wort ist. Es geht beim Menschenfischen-Dasein immer auch um diese große Suche Gottes, der es nicht erträgt, wenn Menschen verloren gehen. Der es nicht ertragen kann, wenn sie müde und enttäuscht sind, wenn sie mit ihrer Schuld oder unter ihrer Schuld leiden und zusammenbrechen und aus ihrer Gottlosigkeit das Leben an die Wand fahren, weil sie dem Retter Jesus Christus nicht begegnet sind. Das ist die Suche Gottes, das ist seine große Leidenschaft. Dieser Ruf, er gilt uns allen. Das ist unser gemeinsamer Auftrag. Das ist nicht nur der Auftrag damals von Petrus oder ein paar Auftrag von den Pastoren hier oder von irgendwelchen Leuten aus der Mission. Das ist unser aller Auftrag. Ich möchte es veranschaulichen mit einem Erlebnis. Ich hatte es gesagt, meine Frau und ich, wir waren Missionare in Papua-Neuguinea und man hatte uns am Anfang zur Orientierungszeit auf eine Insel abgesetzt. Das war die Insel Manus. Sieht wunderbar aus, ne? Kann man schon Urlaub machen, Palmenstrände, wunderbare Insel. Und wir haben dort Menschen, Kultur und Sprache kennengelernt. Und ich bin dann Zeugnis einer sehr, sehr lehrreichen Erfahrung geworden. Und zwar haben mir die Leute gesagt im Dorf, die sind an sich eher sehr, sehr ruhig. Also da Rastlosigkeit und Hektik gibt es auf der Insel eigentlich nicht. Ja, ganz anders wie bei uns hier, so, ne? Wo man immer schnell und ne? viel unterwegs ist. Und haben sie mir schon gesagt, pass auf, du bist Zeuge, du erlebst was ganz Besonderes hier. Und zwar gibt es die Malias, das sind verschiedene Fische, die schwimmen hier so am Ufer vorbei. Einmal im Jahr, die lassen dann da ihre Eier nieder und schwimmen wieder zurück. Und wenn sie zurückschwimmen, dann geht es auf großen Fischfang. Gut, super, ich bin ja mit im Dorf dabei, also ich mache mit. Und dann war es soweit. Man hatte so eine Muschel als Trompete im Dorf, die wurde getönt und alle Männer im Dorf lassen alles stehen und liegen, egal wo sie sind. Und jeder springt. Und ich habe damals gedacht, was macht die jetzt? Auf geht's, ich auch. Ich habe Sandalen gehabt, bin einfach hinterher gerannt. Und jeder rennt Richtung Wasser, springt ins Boot. Das war vorbereitet, da waren die Netze drin. Man hat schon gesehen, oben so an der Meeresoberfläche, die Fischschwärme, sie kommen jetzt. Und jetzt hieß es ab ins Wasser. Und es ist ein großer Fischschwarm mit den Netzen einkreisen. Und dann steht man im Wasser, jeder hält das Netz. Jeder ist mit dabei. Und dann gehen diese Tausende von Fische wirklich ins Netz. Und man ist beteiligt, diese Fische zu fangen und ins Boot zu kriegen und enorm. Und dann hinterher natürlich, man freut sich wie ein Weltmeister, ne? wenn man ein paar so Fische abkriegt. Dieses Fischefangen war nicht nur ein heißes Erlebnis, mal dabei gewesen zu sein, sondern war für mich auch eine ganz tiefe Lektion, weil es mir gezeigt hat, was auch Jesus hier meint mit dem Fischefangen. Also wenn es ums Fischefangen geht, dann muss ich ein Stück weit vorbereitet sein. Da braucht es Netze. Da gibt es auch eine bestimmte Zeit. Eine Zeit, die reif ist, wo man vielleicht in besonderer Weise ans Fangen muss. Und dann, wenn es losgeht, heißt es aber auch, ich muss loslassen. Da kann ich jetzt nicht sagen, na, jetzt liegt gerade das Schnitzel in der Pfanne. Nee, wenn die vorbeikommen, die Fische, dann ist es ein Kairos, ein besonderer Moment. Dann heißt es, ab ins Wasser, ab ins Boot, Netze raus und fangen. Und dann müssen aber alle ran, die Netze halten und die Fische an Land bringen. Alle sind beteiligt, alle machen mit und es herrscht eine große, große Freude. Was bedeutet das denn für uns, dass es Fische fangen, auch als eine Gemeinde hier, für dich als Einzelperson, für mich oder auch die Liebenzeller Mission? Es gibt Berufsfischer, so könnte man sagen, ne? Berufsfischer, die auf den Völkermeeren der Welt unterwegs sind. Ja? Man könnte sagen, das sind die, wie Joachim Berger hier, ne, aus dem Hause, auch hier zur Gemeinde und seine Miri, ne, die in Malawi unterwegs sind und dort ihre Netze auswerfen. Und die geht es vielleicht auch so, wie den Petrus, vielleicht manchmal ein bisschen gefrustet, weil man nicht so viel fängt, weil die Nacht anstrengend war und man mit leeren Händen dasteht. Und dann tut es gut, wenn diese Berufsfischer sozusagen mal auch ein Zeichen aus der Heimat kriegen und ermutigt werden. Und dann gibt es auf diesem Völkermeer Regionen, wo man merkt, hey, da tut sich gerade in besonderer Weise was. Das sind Fische bereit, in Anführungszeichen, gefangen zu werden. Aber es fehlen die Leute, die sich einsparen lassen. Da hören wir in der arabischen Welt von Menschen, die übernatürlich zum Glauben kommen. Da gibt es keine Pastoren, die diese Leute schulen und weiterbringen, in der Jüngerschaft begleiten. Da tut Gott unheimlich viel und wirkt gerade im Mittleren Osten. Ich könnte jetzt viele Geschichten erzählen.
Aber es fehlen die Leute, die sich einspannen lassen und die mitmachen. Vielleicht kann der Ruf heute Morgen für den einen oder anderen, ob es jung oder alt ist, vielleicht auch der sein, lasse ich mich einspannen in dieses Berufsbusiness oder steige ich in dieses Business überhaupt ein? Wo nehme ich meinen Platz ein und wie nehme ich ihn ein? Neben den Berufsfischern gibt es natürlich dann auch die Fischereiorganisationen, die diese Fischer ausbilden und vorbereiten. Ne? Ja, das Bild ist jetzt klar und logisch, die dann auch für die Infrastruktur und das Posting zuständig sind. Ja, das ist dann auch so eine Organisation wie die Liebenzeller Mission, die dann guckt, dass es denen gut geht. Aber es braucht auch die Unterstützerkreise, den Trägerverein, die hinter der Fischereiorganisation stehen. Die Gemeinden, die beten, die spenden, die nicht müde werden und sagen, jawohl, das ist unser gemeinsames, unser gemeinsamer Auftrag, unser gemeinsames. Wir stehen zusammen, um das auszuführen, was Gott von uns möchte. Aber dann gibt es auch noch, und aufgepasst, die Angler. Die Angler, die an der Donau unterwegs sind. Oder in den Teichen und Tümpeln ihrer Umgebung die Angeln auswerfen. Um Fische zu fangen. Das ist hier im Pool und Umgebung und bei mir in Bad Liebenzell. Und dabei ist das Angeln kein Hobby und auch nicht nur irgendwie ein Zeitvertreib, sondern göttliche Berufung. Und es macht qualitativ überhaupt keinen Unterschied, ob das fernab am Enden Welt geschieht oder hier vor Ort. Es gibt kein Fischverbot, Gott sei es gedankt, in unserem Land. Kein Fischverbot, noch keines. Auch wenn es mittlerweile 360 Millionen verfolgte Christen gibt, laut Open Doors, seit 3 Wochen veröffentlicht. Wirf deine Angel nur mutig aus. Das ist vielleicht ein Ruf für heute Morgen. Wirf deine Angel mutig aus und häng einen Köder daran, der nicht dir schmeckt, sondern der anbeißen soll. Wie verstehen wir dieses Ködern? Aufrichtig. Nicht jemanden hinters Licht führen. Es geschieht in Freundlichkeit und Transparenz. Ohne Druck. Aber wir hängen das Evangelium an den Haken und werfen es denen zu, die Angst haben und die eine Ermutigung brauchen. Und wir werfen es denen zu, die Fragen haben und offen sind und nach einer Antwort suchen. Wir werfen es denen zu, die vor den Sorgenbergen erdrückt werden. Oder wir werfen es denen zu, die den Sinn in der Arbeit suchen, Liebe in Beziehungen oder den Kick in der Esoterik, egal wo. Wir werfen ihnen das Evangelium zu und wir hängen das Evangelium an die Angel. Und dann macht die wunderbare Erfahrung, dass es sich lohnt und dass die Netze voll werden. Vielleicht nicht immer sofort, auch nicht gleich, aber zu seiner Zeit. Als Liebenzeller Mission werfen wir schon seit 125 Jahren die Angel aus oder die Netze. Und da beteiligen sich ganz unterschiedliche Menschen. Ich hatte das erwähnt, die vielen Aufbrüche in der muslimischen Welt, und wir können darüber gar nicht so viel berichten, weil es sehr gefährlich ist, dort überhaupt Menschen hinzuschicken. Aber wir haben dort auch Leute und Mitarbeitende, die dort hingehen und versuchen, Muslime zu erreichen. Oder jetzt auch hier nochmal in Malawi, wo auch unser Teamleiter, der Joe Berger und seine liebe Miri unterwegs sind. Und wie man auch versucht, über eine Radioarbeit den muslimischen Yao-Stamm zu erreichen. Könnt gerne mitbeten, es gibt gerade technische Schwierigkeiten. Da muss was nach Südafrika geschickt werden, das Programm liegt derzeit flach. Aber von daher betet mit, dass auch dort über die Radioarbeit Menschen das Evangelium hören. Oder wir versuchen auch hierzulande in Berlin-Weißensee, einem Stadtteil von Berlin, wo es noch nicht so viel christliches Zeugnis gibt, auch eine Gemeinde zu gründen. Und interessanterweise auf diesem Bild in der Mitte hat sich ein Ehepaar rufen lassen, hier auch aus einem SV, und zwar aus Schondorf, die gesagt haben, jawohl, mit unseren Berufen, ob wir die jetzt in Schondorf ausleben, hey, wir lassen uns rufen in so ein Gründungsprojekt und wir suchen uns Arbeit in Berlin und wir unterstützen eine Gründungsarbeit, weil es genauso unser Auftrag ist. Und es freut uns sehr, dass auch so ein Modell langsam, aber sicher auch Eingang in die Liebenzeller Mission findet. Dass es den Berufsmissionar gibt, aber dann auch Leute, die bereit sind, vielleicht so im Zeltmacher-Dasein mitzumachen. Also, wir halten schon mal fest, unser aller Ruf ist es, Menschen zu fischen. Wer jetzt aufmerksam zugehört hat, der mag sich vielleicht auch denken, ja, Ist meine Berufung dann das, dass ich etwas tue? Schaffer, Schaffer, ne? Schwäbische Mentalität. Ist das unsere Berufung, dass wir uns einsetzen für den Herrn und arbeiten, bis wir müde abends ins Bett fallen? Ja und nein. Ich möchte das ein bisschen differenzieren, weil da liegt ganz viel auch verborgen und manchmal auch etwas schief gewickelt, wenn ich so mit Menschen spreche. Es ist nämlich sehr hilfreich, wenn es bei dem Thema Berufung, wenn wir darüber sprechen, zwischen einer allgemeinen Berufung zu unterscheiden und einer speziellen Berufung. Diese Unterscheidung hilft etwas. Im Markus-Evangelium, da lesen wir, dass Jesus seine Jünger dazu berief, dass sie einfach mal um ihn seien. Markus 3. Also Jesus will Menschen zuerst mal bei sich haben. Das ist Gemeinschaft. Das ist Nähe. Das ist Beziehung. Und aus dieser Beziehung, da entsteht Identität. Da entsteht Selbstwert. Dann braucht es wahrscheinlich keine Selbstwertseminare. Weil man nicht in der Krise ist. Weil ich, wenn ich von Jesus gerufen bin, dann zuerst einmal gerufen bin als ein Kind. Und ich darf sein Kind sein. Und ich darf mal sein. Aber natürlich gehört zum Sein dann auch die Sendung. Das werden wir sehen. Und 1. Korinther 1, 9 heißt, dass wir berufen sind in die Gemeinschaft des Sohnes. Gemeinschaft zu haben mit Jesus Christus. Der göttliche Ruf ist immer also ein Ruf in die Jüngerschaft. Mit Jesus unterwegs zu sein, so wie wir es besungen haben. Ja, ich folge dir. Das singt man gern so vollmundig. Ne? Ich folge dir, ich will dir folgen, egal wohin, egal wie schwer, egal wie. Ich bleibe bei dir. Ja, ohne Berufung gibt es keine Nachfolge. Die Berufung steht also immer am Anfang der Nachfolge. Und der Inhalt der Berufung ist letztlich die Nachfolge. Und deswegen sind wir alle berufen. Wir alle als Christen sind berufen. Da kann keiner sagen, also ich als Christ, ich bin nicht berufen. Wir dürfen uns als Berufene bezeichnen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns das hier auch hinter die Ohren schreiben. Wir dürfen nicht vergessen, dass bei Christus vor der Aufgabe, ja, irgendwas zu tun, zu machen, ne? Die Annahme. Vor dem Verhalten, das Verhältnis, vor der Berufung etwas zu tun, die Beziehung steht. Finde ich ein ganz wichtiges Zitat. Aber diese allgemeine Berufung jetzt, Gemeinschaft mit Jesus zu haben und ihm zu folgen, gibt es diese spezielle Berufung. Und das hat etwas damit zu tun, dass ich mich als sein Kind seinem Einfluss öffne. Ich bin mit ihm zusammengeschnallt, ich laufe mit ihm durchs Leben und ich höre auf ihn. Und er sendet mich vielleicht dann auch in ganz unterschiedliche Kontexte, zu ganz unterschiedlichen Menschen, in ganz unterschiedliche Aufgabenbereiche hinein. Und das ist die spezielle Berufung, die Sendung. Markus bemerkt das dann auch, dass die Jünger berufen waren, damit sie bei Jesus seien, aber und um sie dann zum Verkündigen zu senden, also auch in einen Auftrag hinein. Und das sieht ganz unterschiedlich aus. Meine spezielle Berufung ist eine andere wie deine und wiederum anders wie deine. Ja, die sieht sehr unterschiedlich aus. Die kann sehr situationsbezogen sein. Die kann auch mal für eine gewisse Zeit sein. Ich kann speziell berufen sein, nach Papua-Neuguinea zu gehen für ein paar Jahre. Aber wenn es da Probleme und Schwierigkeiten gibt, ändert es nicht meine allgemeine Berufung, dass ich von Jesus geliebt bin und ich ihm immer noch folge, egal, wenn ich auch wieder zurückkomme, egal, wo ich dann auch bin. Merkt ihr? Weil viele Leute, die dann die spezielle Berufung als ihre allgemeine verstehen, die haben dann ein Problem, wenn es mit der speziellen irgendwie Schwierigkeiten gibt. Merkt ihr? Deswegen finde ich die Unterscheidung sehr, sehr hilfreich. Es hilft davon zu sprechen, wir sind allgemein berufen und wir sind speziell berufen oder speziell gesandt. Und das ist immer wieder sehr herausfordernd, das auch zu hören. Ich würde sagen, bei Petrus war es die allgemeine Berufung, natürlich Jesus zu folgen, aber es war gleichzeitig auch seine spezielle Berufung, weil irgendwo hat er ja Jesus physisch vor sich gehabt. Das war schon nochmal etwas ganz Besonderes, das wir so heute ja auch nicht mehr haben. Kommen wir zum Zweiten. Auf dein Wort hin, welche Rolle das Hören und Tun im Berufungsprozess spielt. Diese zweite Linie, die ich heute ausziehen will, sollten wir uns doch mal fragen, die Berufung ist allgemein klar. Und wie gesagt, Menschen ringen immer wieder danach, was ist jetzt ihre spezielle Berufung? Ich könnte auch so vieles jetzt erzählen, auch in den letzten Jahren, ich hatte das gerade erwähnt, kamen viele Anfragen, man könnte sagen, viele Berufungen auf mich persönlich und meine Frau zu. Sollen wir das jetzt machen, zunächst noch von Papua-Neuguinea zurückkommen? Wir waren liebend gern Missionare da, wir hatten damals keine Kinder. Es gab für uns keinen Grund zurückzukommen, sondern sagen, wir lieben die Menschen. Da hat Gott gesegnet, da waren Aufbrüche irgendwie da, Gott hat es gut gemeint. Und dann kommt so ein Anruf, wollt ihr zurück nach Deutschland? Wir würden euch gerne in Deutschland haben. Ist das jetzt diese Berufung, die spezielle? Und wir haben gerungen, meine Frau hat dann gleich zu weinen angefangen. Ich habe gesagt, was weinst du denn jetzt? Ja, das ist dran. Ich habe gesagt, wieso? Das war... Es gibt ganz unterschiedlich dann, wie Gott führt und wie Gott Menschen vorbereitet. Ich war dann immer der, und ich sagte, nee, man muss mal abwägen. Man macht dann auch mal einen Verstand einschalten. Und dann wartet man, ich noch immer, ich brauche ein Wort vom Herrn, dass da noch irgendwas kommt, um was anzugehen oder nicht. Ihr merkt auch, dieses spezielle Berufensein ist sehr, sehr individuell. Und es tut auch gut, das mit Menschen zu tun, mit Menschen zu besprechen. Weil manches Mal kann es auch sein, wenn man so in sich selber hineinhört, ist es vielleicht manchmal gar nicht so klar, was ist denn eigentlich jetzt Wunsch und was ist da so ganz tief in einem drin an Motivation. Da tut es gut, wenn Leute auch von außen nochmal sagen, das ist der Weg, den geht. Wenn Menschen das von außen bestätigen. Wenn eine Gemeinde jemand sieht, einen jungen Kerl oder eine junge Frau und sagt, hey, du solltest doch eigentlich, das ist so deine Begabung, Gott will dich das einsetzen, also auf geht's, wir ermutigen dich, wir berufen dich vielleicht, ne? Mach das ruhig, das finde ich sehr, sehr wichtig. Was hilft jetzt aber auch und was kann uns, das sehen wir hier in diesem Text, was dem Petrus geholfen hat, in seine Berufung hineinzufinden. Und was hat letztlich dazu geführt, dass er alles, nicht bloß ein bisschen was, ne? Er lässt alles stehen und liegen mit den anderen, die dabei waren. Und das hat etwas mit diesem auf dein Wort hin zu tun. Ihr wisst es, der Text ist so bekannt, dass ich jetzt so auf den Text gar nicht im Einzelnen eingehen muss. Der hat die ganze Nacht gefischt, die Männer. Die kommen mit leeren Netzen zurück. Und dann kommt Jesus so ein bisschen salopp, also nochmal raus tagsüber, werft die Netze aus. So ein Unsinn, würde jeder sagen. Jesus, also du verstehst vielleicht was vom Lehren, vielleicht vom Alten Testament, aber von der Fischerei, das sind wir die Experten. So müsste doch eigentlich Petrus denken. Und er sagt dann auch, und es bricht so aus Petrus heraus, und ich kann mich da schon in ihn hineinversetzen, die ganze Nacht haben wir es versucht. Die ganze Nacht haben wir uns abgemüht. Wir haben geschuftet und unsere Netze sind leer. Wir sind jetzt müde, wir haben gute Argumente, es nicht zu tun. Wir sind kaputt. Nach der Lustfrage fragen wir es mal gar nicht. Ne? Nichts ist da, leere Netze. Interessant ist, das dürfen wir Jesus gegenüber auch aussprechen. Wir dürfen es ihm sagen. Man muss bei Jesus auch nie was schönreden oder so tun, als ob. Nein, vor Jesus darf auch mal der Frust raus. Ich mühe mich hier ab in der Kinderstunde und Jungschar und ach, das darf gesagt sein. Aber aufgepasst, da ist irgendetwas in Petrus jetzt da. Irgendetwas Kleines, das stärker ist als der Frust. Stärker ist als die Enttäuschung, seine Erfahrung. Irgendwas zieht ihn da, sodass er sagen kann, also gut, alle sachlichen, logischen Argumente sprechen dagegen. Aber auf dein Wort hin, weil du es sagst, Jesus, darum mache ich es. Und er spricht ihn auch schon als Meister an. Das ist schon auch ein Ausdruck seines Glaubens, also Meister. Er gehorcht den Worten Jesu. Er vertraut diesen Worten. Und es muss auch daran liegen, dass er ihm schon zugehört hat. In Johannes 1 weiß man, dass auch Petrus dem Jesus vielleicht schon früher begegnet ist. Das war nicht unbedingt die erste Begegnung. Also Jesus oder Petrus hat sicher durchaus vielleicht das eine oder andere schon gehört. Und hat mitbekommen, was diese Worte von Jesus alles vermocht haben. Dass Kranke auferstanden sind. Und dass Gebundene frei wurden. Und dass Arme die gute Nachricht gehört haben. All das hat er gehört und gesehen, sodass er jetzt sagen kann, also ich wage es doch. Ich setze alles dran und mach's halt, wenn er es so will. Und dann macht er den Fang seines Lebens. Ein Wunder ohnegleichen. Das ist Güte Gottes pur. Und dann gibt es nur eine Reaktion im Leben des Petrus, das sagen kann, also Jesus, auf dich, weg mit dir. Entschuldigung, also ich passe nicht zu dir. Ich bin ein sündiger Mensch in deiner Gegenwart. Deine Güte, die überrollt mich. Ich... Geh bitte weg. Aber Jesus, er distanziert sich nicht von ihm, sondern er zieht ihn noch näher an sich. Aus lauter Güte habe ich dich zu mir gezogen und setzt dich jetzt fortan als Menschenfischer ein. Dieses Erleben der Wundergeschichte oder dieses Berufungsgeschichte ist ein Stück weit auch ein Weg. den der Petrus mitgeht. Es ist ein Prozess und da gibt es sehr interessante Zusammenhänge. Mal vereinfacht ausgedrückt, wer hört und tut, der erlebt und erkennt. Vielleicht ein bisschen salopp und ein bisschen plump. Wer hört und tut, der erlebt und erkennt. Genau das, was das hat dem Petrus geholfen, in seine spezielle Berufung auch hineinzufinden. Er gehorcht, er erlebt, er sieht die Güte Gottes. Wir schmecken sie jetzt nachher dann auch gleich. Das Eingreifen Gottes, das sieht er. Und dass Jesus sein Wort hält. Er weiß, wer Jesus letztlich ist und wer er ist. In der Güte Gottes sehen wir uns auch immer wieder, wer wir selbst sind. Er weiß, mit wem er es zu tun hat. Und dann tut er es. Und in diesem Tun erlebt er Gott. Und er erkennt. Jesus ist souverän, wie er Menschen in die Nachfolge ruft und wie er zu ihnen spricht, dieses oder jenes zu tun. Aber es führt kein Weg daran vorbei, wenn es um die allgemeine und die spezielle Berufung geht, dass wir hören. Man kann sich 1000 Predigten anhören und auch hier drin sitzen und denken, schön, hat er gut gemacht, der Bub. Danke fürs Wort. Ne? Aber wenn es nur irgendwo äußerlich bleibt und uns nicht irgendwie berührt, manchmal kann es auch sein, ja, wir denken dann darüber nach, aber selbst das Nachdenken und Reflektieren ist eigentlich, ist es schön, das ist gut, das ist wichtig, aber wenn es nicht irgendwie uns in Bewegung setzt, dann wird man unserer Berufung vorbeileben. Egal wie. Und das sieht ganz unterschiedlich aus, aber dieses Hören empfinde ich sehr, sehr entscheidend. Und das nicht irgendwie, weil man jetzt getrieben wird, sondern ja, ich gebe mich doch gerne in die Hände dessen, der der Herr ist. Ich gebe mich doch gerne in die Hände dessen, der das Wort ist, wo ich weiß, also der wird mich doch auch gut führen. Unsere Wegführungen, das kann ich ganz persönlich bezeugen aus meinem Leben, die waren nicht immer einfach. Und auch der nächste Schritt, jetzt hier Missionsleiter der Liebenzeller Mission zu werden, das sucht man sich nicht aus. Manche haben mich schon bemitleidet, ja, da hast du echt viel Zeug und kriegst du ständig Prügel und Kritik. Und das geht es aber nicht. Aber wenn man den Eindruck hat, es steht ein ziehender und ein rufender Herr dahinter und wenn Menschen einen noch darin ermutigen, dann will man gehen auf dein Wort hin. Nicht, weil man selber, ich bin ja so gut, so stark, so toll, das kriegen wir schon hin. Ne? Überhaupt nicht, aber auf dein Wort hin. Und da geht's los. Und vielleicht braucht es diese Herausforderung und auch der sanfte Schubser heute Morgen, egal wieder, zu sagen, Mensch, jetzt werfe ich die Angel aus. Kann ich denn wirklich mal anrufen? Kann ich denn zum Gottesdienst einladen? Kann ich denn vielleicht auch mal irgendwie was evangelistisch-missionarisches geben, machen? Nur mutig voran. Jesus wird uns dabei auch segnen, da bin ich fest davon überzeugt. Ich weiß noch ganz genau, wie ich auch mit der Frage gerungen habe, soll ich da nach Liebenzell gehen und mich ausbilden lassen? Und ich war so aktiv in der Jugendarbeit. Ich habe gedacht, meine Heimatgemeinde braucht mich. Ich will in der Gemeinde bleiben. Ich will nicht so ein verkopfter Theologe werden. Nee, ich bleibe daheim und setze mich dafür Jesus ein. Und dann war es ein Lied, das Gott wirklich zu einer speziellen Berufung werden hat lassen. Und ich saß im Gottesdienst und da kam das alte Lied, die Alten werden es noch kennen, sag nicht nein, wenn Gott dich meint. Wer kennt das? Ein paar kennt es, ein paar schmunzeln. Und dann wusste ich, oh Mann, es hat sich in mir alles gesträubt. Da war kein Juhu, kein Halleluja, kein Toll, ich freue mich schon so auf Liebenzell und auf diesen Weg, sondern ich wusste aber irgendwie, es ist jetzt dran. Und ich habe es bis heute kein einziges Mal bereut. Auch wenn der Weg nicht immer leicht war und auch leicht ist, aber es ist der richtige und der gute Weg. Ein letztes. Dann höre ich auf, die Zeit ist schon überschritten. Alles zurücklassen und sich ihm anschließen, was das Gesamtpaket einer gelebten Berufung beinhaltet. Ich glaube, die Themenreihe wird es sehr offenbaren, was der Petrus erlebt mit diesem Unterwegssein, mit Jesus an der Seite oder Jesus hinterher. Interessant ist, wie dieser Petrus jetzt reagiert auf dieses Erleben der Güte Gottes, das Erleben dieses Wunders. Da heißt es eben in Vers 11, da zogen sie die Boote an Land. Und jetzt kommt es so spät, das hören wir manchmal nicht so gern. Ne? Ließ alles zurück und sie schlossen sich ihm an. Warum Jesus immer so radikal auch ist. Ne? Wenn er sagen würde, na, er hat halt mal so ein bisschen was zurückgelassen, aber dass da alles steht. Autsch. Ja? Und am liebsten will man ja darüber gar nicht so predigen. Ne? Aber wenn es dann heißt, alles zurücklassen, das Häusle, die Mama, den Papa, die Freunde, den Beruf, die Karriere, was immer es auch sein mag. Ich will aber auch sagen, es muss nicht immer auch dieses, jetzt schwäche ich es natürlich schon wieder ab, ne? Dass nicht jeder immer auch gerufen ist, auch alles sofort hinter sich zu lassen, sondern Gott genauso dich in einer speziellen Berufung gebrauchen kann, an deinem Arbeitsplatz. Aber du solltest wissen, das ist mein Platz. Und da stehe ich mein Mann, da stehe ich meine Frau und da werfe ich genauso meine Angel aus. Ja, das ist die spezielle Berufung, da geht vielleicht auch manches Mal ein Verlustschmerz einher. Ja, der Abschied gehört dazu, die Tränen der Mama am Flughafen, wenn sie einen ziehen lassen muss. Oder die Freunde aus der Heimat, die mit denen man am liebsten Weihnachten verbringen würde, aber man ist nicht da. Oder das Loslassen von Vorstellungen, Werten und Träumen. Meine Frau wusste immer, also wenn sie sich auf mich einlässt, hat sie ihre Beamtenkarriere loslassen dürfen müssen. Das war ihr klar, aber ich habe gesagt, das gehört dazu. Und manche Leute haben gesagt, spinnst du, ein Sechser im Lotter heutzutage, du hast einen Beamtenstatus, das ist deine Zusicherung bis zum Schluss. Das gibt man heutzutage doch nicht auf. Sie wusste, es war dran, auch sie hat es bis heute nicht bereut. Und ich sage das jetzt nicht, um zu sagen, na toll, guckt euch mal, schaut auf uns, wie wir das alles gut machen. Nein, nein, wir haben auch unsere Begrenzungen und müssen diesen Weg mit Jesus auch immer wieder aufs Neue täglich gehen. Und da müssen wir uns einklinken und da müssen wir eine Entscheidung treffen, sagen, ja, Herr Jesus, ich will dir folgen. Aber eines will ich abschließend sagen. Das Verlieren, das Loslassen, der Schmerz ist im Verhältnis so klein im Gegensatz zu dem, was ich gewinne. Den Schatz, den ich bekomme, wenn ich Jesus folge, jetzt allgemein oder dann auch speziell, der ist enorm. Wenn ich mich ihm anschließe, das ist der Gewinn an Freude und Frieden, an Sinn, an Erfüllung, auch an Beziehungen, wie der Herr ein Reich macht, unglaublich. Und es ist die Erfahrung, dass der Herr versorgt und einen nicht hängen lässt, auch wenn es durch die Glaubensnacht hindurchgeht. Es ist die Erkenntnis, dass es sich lohnt, dass sein Weg gut ist, und man ihm hinterher marschieren darf und kann. Heute heißt es im Wochenspruch, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Es gibt so eine Zeit, ne, wie die Fische, die immer vorbeizischen. Und so kann es auch nochmal sein, dass man sich immer wieder die Frage stellen muss, Herr, was ist dran? Und vielleicht ist es wieder ganz neu der heutige Beschluss aus dieser Predigt, meine Berufung anzunehmen, die ich vielleicht damals schon gehört habe und die ich vielleicht ein bisschen aus dem Blick verloren habe. Oder wieder Gutes zu erwarten bei all der Ernüchterung der Realität und aller Skepsis im Herzen und der Angst vor der Enttäuschung. Aber dieser Mut wieder zu sagen, ich will es wagen. Ha? Auf dein Wort hin, im Vertrauen, im Glauben, einen Schritt. Und dann zu erfahren, das wird reich. Ich habe so angefangen, die Predigt, das Gefühl, genau dort zu stehen, wo Gott mich haben will. Eine Arbeit zu tun, die mir selbst und anderen gut tut, ist etwas vom Schönsten, was der Mensch auf dieser Erde erfahren kann. Ich würde es jetzt so ergänzen anhand dieses Textes und dann das Amen sprechen. Das Wissen, von Jesus gerufen und bei ihm zu sein. Das Wissen. Das Gefühl, genau dort zu stehen, wo er mich haben will, eine Arbeit zu tun, die mir selbst und anderen gut tut, die mich auch herausfordert und mir auch was kosten kann, ist etwas vom Schönsten, was der Mensch auf dieser Erde erfahren kann.